Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich krieg die Krise. Gott sei Dank. Das sind eigentlich zwei Sätze, die auf den ersten Blick gar nicht so richtig zusammenzupassen scheinen. Denn wer die Krise kriegt, der ist erstmal ärgerlich, der ist genervt, also auf keinen Fall glücklich und dankbar. Ich denke, Krisen braucht niemand von uns und da rede ich jetzt nicht nur von der Corona-Pandemie. Andererseits wissen wir auch, dass Krisen irgendwie zum Leben dazugehören und wir alle haben auch schon unsere Krisen erlebt. Es gibt ganz verschiedene Krisen. Es gibt persönliche Krisen, die einen Menschen ganz persönlich betreffen, zum Beispiel wenn er die Arbeit verliert oder wenn die Ehe in einer Scheidung endet. Es gibt aber auch kollektive Krisen, also die mehr Leute betreffen, zum Beispiel eine ganze Familie, wenn es einen Unglücksfall gab oder eine Krankheit, einer in der Familie von einer schweren Krankheit betroffen ist oder auch ein Todesfall. Es gibt auch Krisen, die größere Gruppen betreffen, wie Gemeinden zum Beispiel. Auch Gemeinden können von einer Krise betroffen sein, wenn zum Beispiel sich die Fronten verhärten und irgendwann es sogar zu einer Spaltung kommt. Aber auch ganze Völker können von Krisen betroffen sein, zum Beispiel wenn ein Krieg ausbricht. Ja, und sogar die ganze Welt kann von einer Krise betroffen sein. Wir sind gerade in so einer Krise durch die Pandemie, aber denkt nur mal ein paar Jahre zurück, auch die Finanzkrise hat weltweit etwas durcheinander gebracht. Ja, und dann gibt es auch noch Krisen, die in jedem Menschenleben auftauchen, die zu unserer Entwicklung dazugehören, die aber jeder unterschiedlich stark erlebt, wie zum Beispiel die Teenie-Krise oder auch dann die Midlife-Crisis. Also um Krisen kommen wir nicht herum und darum haben schlaue Köpfe auch schon herausgefunden, dass man das Ganze ganz optimistisch angehen muss. Jede Krise ist auch eine Chance, den Satz habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Jede Krise ist eine Herausforderung, der wir uns stellen sollten. Aus jeder Krise kann man gestärkt hervorgehen. Das klingt total schön und gut und ich hoffe auch, dass ihr das selber schon so erlebt habt. Aber ganz so einfach ist es dann eben doch nicht. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns jetzt in der Fastenzeit mit diesem Thema beschäftigen. Und wir möchten mit diesen Predigten jeden von euch einladen, ja, sein eigenes Leben zu reflektieren und zu schauen, wie komme ich gerade mit dieser Krise klar und welche Krise habe ich eigentlich persönlich erlebt im letzten Jahr oder wir als Familie. Oder auch wir als Volk, als Welt. Mein Kollege und ich wollen in den nächsten Wochen während der Fastenzeit auf Krisen schauen und nehmen dazu immer ein biblisches Beispiel und wollen dann eben auch gucken, was macht das auch mit uns, was können wir mit den Krisen machen. Denn manchmal hat man ja das Gefühl, dass man in der Krise hilflos und der Situation ausgeliefert ist, dass man handlungsunfähig ist. Aber so ist das in Wirklichkeit gar nicht. Aber warum sich das zeitweise so anfühlt und wie wir dann auch mit dem Gefühl der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins konstruktiv umgehen können, wie wir weiter vertrauen können in der Krise, das möchte ich heute in dieser einführenden Predigt beleuchten. Und mir hilft es, wenn ich das, was sehr komplex ist, und vielleicht verworren und miteinander verwoben, wenn ich versuche, das ein bisschen auseinander zu klamüsern und zu ordnen und zu sortieren. Deshalb habe ich mir heute für die Predigt vorgenommen, mal die Krise, die wir Menschen erleben, auf drei Bereiche runterzubrechen. Nämlich in die drei Bereiche, aus denen der Mensch besteht, Körper, Seele und Geist. Ich finde, das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Natürlich haben alle drei Bereiche es logisch miteinander zu tun und man kann die nicht so total voneinander trennen. Seele und Körper und Geist, sie beeinflussen einander. Und ich denke sogar, dass der wichtigste Bereich der Geist ist. Jesus hat gesagt, wer auf den Geist sät, also wer auf den Geist sein Vertrauen setzt und wer seinen Geist immer wieder ausrichtet und überprüft, der kann Seele und Körper positiv beeinflussen. Andersherum ist das nur schwer möglich. Wer auf den Geist sät, der wird auch von dem Geist das Leben ernten, sagt Jesus. Wer auf den Körper sät, der wird von dem Körper das Verderben ernten, im Sinne von alles, wo du dein Vertrauen auf den Körper setzt, ist zeitlich, ist endlich, ist vergänglich. Deshalb sagt Jesus, tu das nicht. Kümmere dich um deinen Körper, aber setz nicht dein Vertrauen darauf. Komme ich zum ersten Punkt, Krisen aus seelischer Sicht. Es gibt ja ganz verschiedene Krisen, wie ich das schon zu Anfang beschrieben habe, aber eines haben alle Krisen gemeinsam. Sie kommen unerwartet und ungeplant, eben weil wir es eigentlich uns nicht wünschen, in eine Krise zu kommen. Sie überraschen uns und zunächst einmal eben auch im negativen Sinne. Und darum haben sie ja auch direkten Einfluss auf unseren Körper, unsere Seele und unseren Geist. Und in allen drei Bereichen reagieren wir eigentlich auch ganz ähnlich. Bei der seelischen Reaktion möchte ich mal den Fokus auf unsere Gefühle und Empfindungen legen, denn das macht unsere Seele aus. Und hilfreich können dabei die vier Trauerphasen sein, die die Schweizer Psychologin Verena Kast in den 80er Jahren herausgefunden hat. Die hat sich im Grunde auch orientiert an den fünf Trauerphasen der schweizer-amerikanischen Psychotherapeutin Elisabeth Kübler-Ross. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Das hat dann in den Folgejahren Einzug gehalten in die Seelsorge, in die Psychotherapie und ist eigentlich sehr bekannt. Es ist aber nur ein Weg, um das zu erklären. Also ich bin ja keine Expertin auf diesem Gebiet, auch dann, was den Körper angeht. Es ist nur ein Beispiel, vielleicht fallen euch auch noch andere Verläufe von Krisen ein. Ich habe mir heute mal dieses Beispiel ausgesucht mit den vier Trauerphasen. Können wir auch uns schon anschauen. Es ist so, dass nach unseren heutigen Erkenntnissen, wenn wir in eine Krise kommen, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, was wir nicht geplant und nicht gewollt haben, dass die Seele zunächst einmal in so einen Schockzustand kommt, weil sie damit nicht gerechnet hat. Sie ist wie ausgeschaltet und kann erstmal gar nichts empfinden, weil sie eben auch gar nicht weiß, wie soll ich jetzt mit dieser Situation umgehen. Es sind keine großartigen Gefühle verfügbar, man steht irgendwie neben sich und schaut ein bisschen so auf sein Leben und denkt, boah, was mache ich jetzt? Also es ist so wie eine Starre oder ein Schock. Aber meistens dauert das gar nicht so lang, was auch logisch ist, weil man kann nicht lange im Schock verharren, dann würde man sterben, sondern dann bäumt sich die Seele auf, weil sie überleben will. Und dann brechen Emotionen auf und die können ganz unterschiedlich sein. Es gibt Menschen, die reagieren direkt mit Wut und mit Ärger und wehren sich dagegen. Es gibt andere, die direkt in die Trauer kommen und sehr niedergeschlagen sind, runtergezogen, depressiv. Aber die Seele holt raus, was sie zu bieten hat an Gefühlen. Also sie wird ärgerlich, traurig oder wütend. Sie weigert sich eigentlich, diese erlebte Krise anzunehmen und zu akzeptieren. Und die ganze Energie fließt in so eine innere Abwehr. Aber nach dem Schock und nach dem emotionalen Aufbäumen realisiert die Seele irgendwann, ja, sie kann nichts ändern an der Situation. Egal, wie mächtig die Gefühle sind, die sie da hervorholt, sie kann die Situation, die von außen auf sie hereingestürmt ist, nicht ändern. Und dann fängt sie an, mit der Situation irgendwie umzugehen. Sie sucht nach Lösungen, sie findet hoffentlich Lösungen. Vielleicht trennt sie sich auch von bestimmten Gewohnheiten. Sie akzeptiert im besten Falle die neuen Umstände, guckt, wie sie wieder zu Freude gelangt, zu Ausgeglichenheit, zu Zufriedenheit. Sie guckt, wie sie das ausgleichen kann, wie sie wieder in ein inneres Gleichgewicht kommt. Das heißt, eine Krise aus seelischer Sicht ist eine Veränderung, die erstmal unsere Gefühle und Empfindungen gehörig durcheinanderwirbelt und ins Ungleichgewicht bringt und die dann aber nach dem Durchlaufen dieser verschiedenen Phasen wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Und oft ist es auch so, dass die Seele eine neue Sicht auf das eigene Leben, auf das eigene Empfinden gewonnen hat. Man hat vielleicht eben eine Gewohnheit losgelassen oder eine neue Gewohnheit gelernt, zum Beispiel letztes Jahr in dem ersten Lockdown haben Menschen begonnen, wieder spazieren zu gehen und mehr die Natur wahrzunehmen, weil vieles andere nicht möglich war. Das war ein Weg der Seele, wieder ins innere Gleichgewicht zu kommen. Krisen aus körperlicher Sicht ist der zweite Punkt. Es ist ja völlig klar, dass Krisen nicht nur mit unseren Empfindungen was machen, sondern auch mit unserem Körper. Und das, was die Seele gefühlsmäßig leistet, das leistet der Körper mit seinen Organen. Und hier ist das Problem, dass die Gefahr, die der Körper durch die Krise erlebt, die kann real sein oder nicht so real. Und das ist auch das Schwierige. in dieser Corona-Pandemie, dass für manche die Angst vor einer Ansteckung, vor Krankheit und letzten Endes auch vor dem Sterben sehr real war, weil man selbst davon betroffen war, infiziert war oder weil man in der Familie jemanden hatte, vielleicht eben auch jemand gestorben ist oder schlimme Symptome entwickelt hat. Ist der Körper anders damit umgegangen, als wenn wir nicht so direkt damit konfrontiert sind. Dann ist es eher eine nicht so reale Angst und es ist schwieriger, mit dem Körper damit umzugehen, weil er im Grunde nicht so richtig einschätzen kann, muss ich mich jetzt wehren und ums Überleben kämpfen oder ist eigentlich alles wie vorher? Hier habe ich die 4 oder 5 Möglichkeiten von dem Sozialwissenschaftler Gerhard Schwarz zugrunde gelegt, der sich auch an Erik Lippmann orientiert, auch ganz bekannt in der Psychotherapie, wie man mit Krisen umgeht, die sogenannten Coping-Strategien, was der Mensch in Krisen tut. Und das Typischste ist, was der Körper macht, dass er entweder flieht oder kämpft. Warum? Weil der Körper in einer Krise ums Überleben kämpft oder zumindest Wege sucht, wie er überleben kann. Das kann manchmal eben auch die Flucht sein. Und wenn wir auf diese Corona-Pandemie schauen, dann könnt ihr für euch selber reflektieren, habt ihr eher zu denen gehört, die angefangen haben zu kämpfen, nämlich sich irgendwie körperlich zu betätigen, joggen zu gehen, Fitnessstudio, vielleicht auch zu Hause eben Fitness zu treiben. Also euch dagegen zu wehren und zu gucken, wie kann ich körperlich gut diese Krise überstehen. Oder gehört ihr eher zu denen, die zur Flucht tendiert haben, die Flucht nach innen, die Flucht in die Isolation, und vielleicht sogar eben auch die Flucht in eine Sucht, die man vielleicht schon dachte, überstanden und bekämpft zu haben, die wieder neu auftaucht. Und es ist auch kein Wunder, weil der Körper erinnert sich an alles, was er in seinem Leben schon erlebt hat. Da gibt es ein sogenanntes Gedächtnis des Körpers, der dann sagt, hey, du hast doch schon mal eine schwierige Situation erlebt, da hat es geholfen, Alkohol zu trinken. Das hat dir erstmal wieder Ruhe geschenkt und hat dir geholfen, zu fliehen, die Sache zu verdrängen. Und selbst wenn wir wissen, dass es am Ende nicht geholfen hat, ist es trotzdem die erste Reaktion des Körpers, wieder zu dieser Überlebensstrategie zu greifen. Oder aber der Körper möchte überleben und denkt, ich muss mir jetzt Pfunde zulegen, um diese Krise, wenn es noch schlimmer wird, durchzuhalten. Vielleicht hat der eine oder andere das im letzten Jahr erlebt, dass er nicht nach draußen gegangen ist und sich betätigt hat, sondern eher drinnen geblieben ist und mehr gegessen hat als sonst und zugenommen hat. Es gibt aber auch die Unterordnung. Das heißt, wenn der Körper merkt, das Kämpfen fällt mir schwer oder ich kann es vielleicht auch gar nicht körperlich, weil ich schon eine Vorerkrankung habe, das Fliehen nach innen ist nicht mein Weg, weiß ich, dass mir das nicht hilft, dann ordne ich mich denen unter, die es besser wissen, den Virologen, der Regierung, denen, die die Maßnahmen weitergeben und beschließen. Das heißt, man kommt eigentlich in eine gewisse Starre. Auch das ist eine Überlebensstrategie des Körpers, nichts zu tun, sondern darauf zu vertrauen, dass sich das Problem irgendwie selber lösen wird oder dass andere das Problem für einen lösen. Da kommen wir auch schon zur Delegation. Wir delegieren die Art und Weise, wie unser Körper mit dieser Krise umgeht, an Fachleute. Da war das Schwierige in der Pandemie, dass es eben verschiedene Fachleute gab und gibt, auch jetzt. Ich erinnere mich, letztes Jahr ging es erstmal darum, machen die Masken Sinn, machen sie keinen Sinn. Jetzt haben wir die FFP2 und medizinischen Masken, taucht genau dieselbe Frage wieder auf. Machen die Sinn, machen die keinen Sinn? Das heißt, für unseren Körper ist es auch total schwer, damit umzugehen, weil so viele verschiedene Experten ihre Meinung zum Besten geben und wir im Grunde nicht wissen, an wen sollen wir das delegieren? Wer kann uns wirklich helfen? Und da ist vielleicht der Glaube für viele Menschen eine große Kraftquelle, weil sie sagen, am Ende hat Gott die Macht, am Ende entscheidet Gott über mein Leben und über das Leben der ganzen Welt. Gut ist es, wenn der Körper irgendwann zu einem Kompromiss kommt und für sich selber einen Weg gefunden hat, aktiv zu bleiben, also sich aktiv zu schützen, eine Flucht nicht in einer Sucht enden zu lassen, sondern eher in einem Rückzug und sich zu schützen. Und wenn man den gefunden hat, wo es sich lohnt, sich ihm unterzuordnen, wo man Vertrauen hat, das ist der richtige Weg für mich. Das Schwierige in der Krise, und das sage ich jetzt, bevor ich zu dem dritten Punkt komme, das aus geistlicher Sicht zu betrachten, ist, dass wir eigentlich ja nicht nur eine Krise haben, sondern mehrere Krisen durchlaufen. Und das werdet ihr auch merken, wenn ihr nochmal so das letzte Jahr Revue passieren lasst und auch jetzt auf euer Leben schaut. Das ist das Schwierige, dass wir erstmal in jedem dieser Bereiche Krisen durchlaufen und diese auch immer wieder. Und es kann sein, dass du zwischendurch schon mal eine Krise gut überstanden hattest und wusstest, wie du mit allem klarkommst. Und dann kommt wieder eine neue Maßnahme oder Regel oder es passiert in deinem Leben wieder etwas Neues, ein neuer Schockzustand, ein neuer Konflikt und du musst wieder neu damit umgehen lernen. Und diese Komplexität ist eigentlich das, was uns allen besonders zu schaffen macht, dass alles Körper, Seele, Geist und dann auch noch mehrere Krisen nacheinander so miteinander verwoben sind, dass es so kompliziert und herausfordernd für uns wird. Und darum ist es gut, wenn wir auf unseren Geist schauen und mit unserem Geist versuchen, einen Überblick über diese Situation zu bekommen. Da komme ich zum dritten Punkt, Krisen aus geistlicher Sicht. Und um über den Geist zu sprechen und seine Reaktion auf eine Krise, möchte ich uns zuerst den Wortursprung von Krise erklären. Denn das Wort kommt aus dem Griechischen, Krisis, und es wird im Neuen Testament häufiger verwendet. Und das Interessante ist, dass wir in unserem Sprachgebrauch, wenn wir von Krise sprechen, es eigentlich falsch verwenden. Wenn wir von Krise sprechen, meinen wir eine problematische Situation. Aber das ist eigentlich noch gar nicht die Krise, denn Krise heißt im Griechischen so viel wie Meinung, Beurteilung, Entscheidung im Sinne von Zuspitzung. Das heißt, die Krise ist der Moment, wo wir eine Entscheidung treffen in einer problematischen Situation. Die Krise ist letzten Endes die Lösung. Auch das Verb krinein, das griechische Verb, bedeutet trennen, unterscheiden oder scheiden voneinander. Im Neuen Testament steht das Wort Krise überall da, wo von Gericht die Rede ist. Da, wo etwas getrennt wird, wo etwas entschieden wird, wo ein Urteil gefällt wird. Und in dem Augenblick ist die Krise, so wie wir sie uns denken, nämlich die problematische Situation, vorbei. Weil dann ist eine Entscheidung getroffen worden und da, wo eine Entscheidung getroffen wird, entsteht Freiheit, Handlungsfreiheit, schöpferische, gestalterische Kraft. Habe ich letztens in der Seelsorge mit einer Frau besprochen, dass es gut ist, Entscheidungen zu treffen. Das ist eine Macht, eine Vollmacht, die Gott in unsere Hände legt. Wir dürfen unser Leben gestalten, indem wir Entscheidungen treffen. Und das können manchmal auch falsche Entscheidungen sein, im Rückblick, dass wir denken, ich hätte anders entscheiden sollen. Die Politiker werden das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle gedacht haben oder vielleicht sogar auch die Virologen. Aber es ist gut, Entscheidungen zu treffen, um handlungsfähig zu bleiben. Das heißt, die Krise meint auf diesem sprachlichen Hintergrund einen Höhepunkt oder eben auch einen Wendepunkt in einer problematischen Situation. Und mit diesem Wendepunkt ist eine Entscheidung verknüpft. Und diese Entscheidung hat nämlich dann die Chance, wirklich zur Lösung eines Konflikts. Es kann aber auch der Punkt sein, wo sich der Konflikt erst nochmal verschärft, weil man vielleicht nicht weiß, wie man entscheiden soll oder weil man die Entscheidung gar nicht trifft. Dann wird es natürlich schlimmer. In der Bibel gibt es jetzt in dem Sinne keine Abhandlungen über Krisen, aber es werden viele Konfliktsituationen, problematische Situationen erzählt, in denen es zu einer Krise, das heißt zu einem Entscheidungs- und Wendepunkt, vielleicht sogar auch Umkehrpunkt, kommt. Und dann wird im Nachhinein die Bewältigung erzählt und der Gesundungsprozess und was dann Neues draus gewachsen ist. Und genau solche Personen und Geschichten wollen wir uns in den kommenden Wochen anschauen. Aber die Erzählungen machten eigentlich immer erst im Nachhinein Sinn, als nämlich deutlich wurde, dass es sich um einen Wendepunkt gehandelt hat im Rückblick und dass in dieser Krise, an diesem Wendepunkt, eine Entscheidung zum Überleben getroffen wurde. Und solche Entscheidungen haben dann auch längere Gesundungsprozesse oder Umdenken zur Folge. Vielleicht müssen wir uns da auch geistlich eben neu bewegen, neue Gewohnheiten anerziehen. Und bei manchen, vielleicht sogar bei allen, führte dieser Wendepunkt sogar zu einer neuen Theologie, zu einem neuen Gottesbild, zu einem neuen Verständnis von Gott Und das ist eigentlich das Spannende, worauf ich heute an einem kleinen Beispiel, aber dann auch in den kommenden Wochen wir darauf schauen wollen. Was ist da eigentlich für eine neue geistliche oder theologische Erkenntnis dabei hervorgekommen? Also die drei Phasen, die wir in unserem geistlichen Leben in einer Krise erleben, ist, dass wir erst einmal eine problematische Situation erleben, einen Konflikt, lange das in unserem Kopf bewegen, vielleicht auch darüber beten und irgendwann kommen wir zur Krise, zu diesem Entscheidungs- und Wendepunkt und daraus entwickelt sich im besten Falle eine neue theologische oder geistliche Erkenntnis, die uns freisetzt, die uns wieder neue Schaffenskraft zukommen lässt. Und ich möchte es heute an einem kleinen Beispiel erklären, damit die Predigt nicht zu lang wird. Ich habe mir das Volk Israel ausgesucht im Exil. Wir alle kennen ja die Geschichte. Israel wurde aus Ägypten befreit, lange Wüstenwanderung und durfte dann das verheißene Land einnehmen. Aber dann gab es natürlich immer wieder Kriege und Auseinandersetzungen mit den Menschen, die dort schon wohnten und später dann auch durch Besatzungsmächte, die von außen Israel angegriffen, belagert und erobert haben. Und die Situation, bevor Israel ins Exil geführt wurde von den Babyloniern, war so, dass es eben eine schwierige politische Lage war, weil es zwei Großmächte gab, die gegeneinander gekämpft haben. Israel hatte verloren. Und dann kam es zur Deportation der gebildeten Schicht. Das weiß man heute, dass es eher die gebildete Schicht war, die nach Babylon weggeführt wurde und dass eher die ärmere Bevölkerung im Land Israel zurückgelassen wurde. Das heißt, als politische Größe war das Volk Israel zerrissen, getrennt und in dem Sinne auch nicht mehr existent. Und im Exil verschärft sich diese problematische Lage. Die Gruppe der Israeliten lebte in Babylon am Rande der Gesellschaft. Es waren ja Ausländer sozusagen, sie waren nicht integriert. Aber was das Schlimmste war, ihnen fehlte ihre geistliche Identität. Die war unklar. Warum? Weil der alte Glaube total an Jerusalem, Zion und Israel, das Land Israel geknüpft war. Gott war für die Israeliten immer der Gott, der aus Ägypten befreit hat und der sein Volk in das gelobte Land geführt hat. Und im Tempel, in Jerusalem, auf dem Berg Zion ist Gottes Gegenwart spürbar. Und das trug auf einmal nicht mehr dieser Glaube im Exil in Babylon. Der Tempel war nicht mehr da und die göttliche Macht war sozusagen in der Fremde nur vorstellbar in Israel. Und das hat zu einer sehr schwierigen, politisch, gesellschaftlich und theologischen schwierigen Situation geführt. Der Glaube an diesen Gott Israels, wie er bisher geglaubt wurde, drohte unterzugehen und das Volk drohte sich aufzulösen. Und dann kommt es zur Krise, zum Wendepunkt, zu dieser Entscheidung. Und die Frage war, die Entscheidung, würde das Volk Israel im Exil untergehen? Also würde diese Trennung dazu führen, dass das Volk Israel seinen Glauben an Gott preisgibt und verliert? Oder würden die Israeliten wieder zurückgehen eines Tages in ihre Heimat? Und würden sie dann neu beginnen mit aller Unsicherheit, wie es dann weitergeht? Und der Prophet Jesaja mit vielen anderen Propheten, die zu dieser Zeit gewirkt haben, der hat in diesen Entscheidungsmoment, in diese Krise hinein, ein Wort der Verheißung verkündet, was den Israeliten in Babylon, aber auch denen in Jerusalem geholfen hat, eine Lösung herbeizuführen, eine neue theologische, geistliche Erkenntnis. Und die war die, dass bestätigt und bekräftigt und manifestiert wurde, wir glauben an den einen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir glauben an den Gott, der das Volk Israel auserwählt hat. Aber, und jetzt kommt die neue Erkenntnis, es ist nicht nur der Gott, der uns aus der Sklaverei aus Ägypten befreit hat, sondern es ist auch der Gott, der die Zerstreuten heimführt. Manche Familien sind in Babylon geblieben, weil für die der Weg zu schwer war. Es haben sich dann später dort auch jüdische Gemeinden gegründet zwischen Euphrat und Tigris. Und für diejenigen, die dort geblieben sind, mag eine andere neue Erkenntnis geholfen haben, um diesem Gott Israels treu zu bleiben. Die werden nämlich erkannt haben, Gott ist derselbe, auch weit weg von Jerusalem, von Zion, weit weg vom Tempel. Gott schafft für jeden einzelnen Menschen eine Möglichkeit der Existenz. Gott sieht jeden Weg. Denkt an Jesaja 40. Das Volk fragt, hast du uns verlassen? Siehst du nicht unsere Wege? Und Gott sagt, wie kannst du sagen, dass ich deinen Weg nicht sehe? Ich gebe denen, die mir vertrauen, neue Kraft und ich mache einen Weg in der Wüste. Also das war eine ganz neue Erkenntnis. Dieser Gott wurde größer und wurde in einer Krise neu erlebt. Das heißt, die geistige Herausforderung für uns ist, dass wir in problematischen Situationen, wir nennen es ja Krisensituationen, den Glauben eben nicht verlieren, sondern dass wir an Gott dranbleiben, dass wir mit ihm im Gespräch bleiben, dass wir auch diskutieren mit ihm, dass wir ihn anklagen, wenn es sein muss, aber dass wir uns auch von ihm lehren und zu einer neuen geistlichen Erkenntnis führen lassen. Die geistliche Erkenntnis in dieser Corona-Pandemie kann zum Beispiel sein, die Erkenntnis, wir sind nicht Gott. Wir können nicht alles kontrollieren. Es gibt Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Es ist nicht immer einfach, das ist ein Weg und man kann diesen Weg persönlich gehen, wir können den auch als Gemeinde gehen und man kann den sogar als Volk gehen, zum Beispiel als deutsches Volk, zu dieser neuen Erkenntnis gelangen. Die Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist eine schwierige Situation und ich hatte es zwischendurch schon gesagt, sie ist deshalb so schwierig, weil sie komplex ist, weil für viele die Krise schon mehrmals vorbei ist, weil schon mehrere Krisen durchlaufen worden sind in dem vergangenen Jahr bis heute und vielleicht gab es für den einen oder anderen bisher auch noch gar keine große Krise, sondern sie kommt erst jetzt. Manche haben den ersten Lockdown super durchlebt und sind eigentlich erst im zweiten Lockdown in eine richtige Krise gekommen, sodass sie nicht wussten, wie es weitergeht. Manche kommen erst jetzt an diesen Punkt. Für manche hat der Körper im letzten Jahr gar keine Rolle gespielt, aber für manche, die sind vielleicht jetzt erst betroffen. Die Maßnahmen, die die Regierung getroffen hat, die waren immer eine Entscheidung für das Leben, das Schwache zu schützen und möglichst viele Todesfälle zu vermeiden. Aber auch hier kommt eigentlich die Regierung immer wieder in eine neue Krise und muss immer wieder neue Entscheidungen treffen. Und auch hier hinterfragen die Menschen immer wieder, rechtfertigen die Maßnahmen die Opfer, die wir an anderer Stelle bringen. Und es ist wichtig, dass wir darüber im Gespräch bleiben, denn eine Krise, die wir einmal überwunden haben, ist kein Automatismus, dass wir jede nächste Krise genauso überwinden. Das ist ein Fehlglaube, dass wir denken, so wie wir es schon mal gemacht haben, ist es auch heute noch richtig. Und das ist so anstrengend, dass wir im Grunde ständig in der Reflexion sein müssen und bleiben dürfen. Aber das ist die Herausforderung, dass wir mit Gott an unserer Seite unser Leben reflektieren. Darum ist auch eigentlich die stille Zeit jeden Tag so wichtig, dass wir in der Bibel lesen, dass wir mit Gott darüber sprechen, was passiert in dieser Welt, in diesem Land, in unserer Familie, in meinem ganz persönlichen Leben. Nur weil ich einmal eine Krise irgendwie gut überwunden habe, heißt das nicht, dass ich auf dieselbe Art und Weise die nächste Krise überwinde. Gott möchte, dass wir immer eng an seiner Seite bleiben und dass wir auch immer wieder neue geistliche Erkenntnisse haben, die uns freisetzen. Unser Gottesbild ist niemals am Ende, es ist immer Stückwerk und jeder von uns hat die Chance und die Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Eins ist jedenfalls klar, Angst haben mussten wir niemals und müssen wir auch niemals. Paulus sagt, wir sind guten Mutes, auch in Ängsten. Und das ist das, woran ich mich festhalten will. Im 2. Korintherbrief sagt er, und mit dem Vers möchte ich meine Predigt beenden, und so trage ich für Christus, weil ich Jesus Christus vertraue, weil ich ihm folge und weil Jesus auch viele Krisen durchstanden hat, und so trage ich für Christus alles, alles, egal was, mit Freude, die Schwachheiten, die Misshandlungen, die wir nicht einmal hier erleben in Deutschland, und Entbehrungen. Mit den Entbehrungen, da können wir auch sagen, ich ertrage alles mit Freude, die Maßnahmen, die Regeln. Warum? Die Verfolgungen und Ängste. Warum? weil ich weiß, dass Gottes Gnade in meiner Schwachheit, in meinen begrenzten Möglichkeiten mächtig ist. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.